SRF 1.
Halb eins, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Rendezvous mit diesen Themen heute. Brisantes Papier. In Frankreich droht der UBS eine Buße von 6 Milliarden Franken. Starker Gegenwind. Das EU-Parlament nimmt die vorgesehenen Kommissare hart dran. Politposse im Tessin. Der Kanton will sich an der Landesausstellung in Mailand ganz klein machen. 13 Uhr. Seit 3 Jahren ist Christian Schönenberger Schweizer Botschafter in Kiew und bekommt die Ukraine-Krise hautnah mit.
Die Waffenruhe, die wir hier haben in der Ukraine seit etwa einem Monat, seit dem 5. September, ist speziell brüchig.
Das beweist der Tod eines Schweizer IKRK-Mitarbeiters gestern in Donetsk. Botschafter Schönenberger über seinen Alltag in einem nicht alltäglichen Umfeld. Im Tagesgespräch um 1. Im Studio heute Mittag sind Simon Loy und mit den Nachrichten Pascal Schmitz.
Der UBS droht in Frankreich eine Buße in Milliardenhöhe. Kommt es zu einer Verurteilung, muss die Großbank möglicherweise mehr als 6 Milliarden Franken zahlen. Dies geht aus Dokumenten hervor, die der Westschweizer Zeitung Le Temps vorliegen. Die französische Justiz ermittelt gegen die Schweizer Großbank wegen mutmaßlicher Beihilfe zu Steuerhinterziehung. Die UBS musste im September bereits über 1 Milliarde Franken als Kaution nach Frankreich überweisen. Männer haben keinen Anspruch auf Lohnersatz für Vaterschaftsurlaub. Dies hat das Bundesgericht entschieden und die Beschwerde eines Vaters abgewiesen. Der Mann war mit seinem Gesuch bereits bei der AHV-Zweigstelle in Bern abgeblitzt. Er sah den Grundsatz der Gleichstellung von Frauen und Männern verletzt. Mütter haben in den ersten 14 Wochen nach der Geburt Anspruch auf Erwerbsersatz. Die Ungleichbehandlung von Männern und Frauen sei durch biologische Gründe gerechtfertigt, befanden die Richter. In der Schweiz sind die Mindestlöhne in diesem Jahr nur ganz leicht um 0,7% erhöht worden. Löhne in Branchen mit einem Gesamtarbeitsvertrag stiegen im Schnitt um 0,8%. Das meldet das Bundesamt für Statistik. Die Löhne wurden im Dienstleistungssektor stärker angehoben als in der Industrie. Die Türkei will verhindern, dass die nordsyrische Grenzstadt Ain al-Arab an die Terrorgruppe Islamischer Staat fällt. Sein Land werde alles unternehmen, sagte der türkische Ministerpräsident Davutoğlu. Ain al-Arab, auf Kurdisch Kobani, grenzt direkt an die Türkei. Die IS-Milizen belagern die Stadt seit 2 Wochen. Trotz internationaler Luftangriffe konnten sie immer weiter vorrücken. Mehrere Dörfer in der Umgebung haben sie bereits erobert. Schwedens neuer sozialdemokratischer Ministerpräsident Stefan Löfven hat in Stockholm sein Regierungsprogramm vorgestellt. Die neue Regierung wolle vor allem in die Bildung und in die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit investieren. So soll die obligatorische Schulpflicht von 9 auf 12 Jahre erhöht werden. Und sobald die Jugendlichen von der Schule kommen, soll es für sie eine Art Arbeitsplatzgarantie geben, zum Beispiel bei Gemeinden oder bei privaten Partnern. Außerdem will Premier Löfven den Wohnungsbau ankurbeln und die schwedische Eisenbahn ausbauen. In Italien wird heute der 366 Menschen aus Afrika gedacht, die vor genau einem Jahr vor der Insel Lampedusa ertrunken sind. Nie starben so viele Menschen beim Untergang eines einzelnen Flüchtlingsschiffes wie damals. Aber bereits vor und auch nach dem Drama sind tausende Flüchtlinge im Mittelmeer ertrunken. Allein dieses Jahr starben erneut über 3000 Menschen. Ein Kameramann des amerikanischen Fernsehsenders NBC ist an Ebola erkrankt. Der US-Amerikaner war für Dreharbeiten in Liberias Hauptstadt Monrovia. Das westafrikanische Liberia ist am stärksten von der Ebola-Epidemie betroffen. Wie die NBC-Chefin mitteilte, wird der erkrankte Mann nun zur Behandlung in die USA gebracht. Ein weiterer Ebola-Patient ist nach Deutschland gebracht worden. Der Arzt hatte sich bei seinem Einsatz in Sierra Leone infiziert. Elektrovelos auf Schweizer Straßen haben einen positiven Einfluss auf die Umwelt. Laut einer Untersuchung im Auftrag des Bundesamtes für Energie fahren E-Bike-Besitzer weniger Auto. Demzufolge wurden letztes Jahr dank der Elektrovelos über 200 Millionen Autokilometer weniger gefahren. Das bedeutet über 40.000 Tonnen weniger CO2-Ausstoß. Das Wetter. Im Norden lockert sich heute der Hochnebel auf, in den Bergen scheint die Sonne. Morgen liegt unterhalb von 1000 Metern erneut Hochnebel, später ist es dann sonnig bei 18 bis 21 Grad. Im Süden ist es heute und morgen oft bewölkt bei 20 Grad.
Nach den USA zeichnet sich für die UBS also auch in Frankreich größeres Ungemach ab. Ein Papier zeigt nämlich, dass der Bank eine Buße von mehreren Milliarden Euro droht. Deutlich mehr als in den USA, wo die Bank vor 5 Jahren knapp 800 Millionen Dollar zahlte. Doch anders als damals in der Auseinandersetzung der UBS mit den US-Behörden, tritt die Bank diesmal gegenüber Paris deutlich selbstbewusster auf. Wirtschaftsredaktor Jan Baumann hat die Geschichte.
Bis zu 6 Milliarden Franken Buße könnte die UBS der Rechtsstreit in Frankreich kosten, meldet die Zeitung Le Temps. Sie beruft sich auf ein juristisches Dokument von Juli dieses Jahres. Darin soll auch stehen, wie die Behörden auf diese stolze Summe gekommen sind. Demnach nimmt die Pariser Justiz die große Finanzkraft der Schweizer Grossbank als Anhaltspunkt. Gemessen am Jahresgewinn und am Kapital der Bank solle die Buße spürbar ins Gewicht fallen. Im Raum steht der Vorwurf der Beihilfe zur Steuerhinterziehung und Geldwäscherei, im großen Stil und über Jahre hinweg. Diese Woche hat die UBS deswegen bereits 1,3 Milliarden Franken Kaution nach Paris überwiesen, allerdings unter lautstarkem Protest. Die Bank spricht von einem hochpolitisierten Prozess, will Berufung einlegen und die Sache sogar vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg weiterziehen. Zuvor muss die UBS aber den gerichtlichen Instanzenweg in Frankreich beschreiten. Erst danach sei der Gang nach Straßburg möglich, erklärt Walter Kählin, Professor für Staats- und Völkerrecht an der Universität Bern.
Im Moment würde ich das auf Drohgebärde einordnen. Auch das ist üblich. Anwälte drohen, den Fall weiterzuziehen ans Bundesgericht oder eben bis an den Europäischen Gerichtshof. Das gehört ein bisschen zur Prozesstaktik.
Zu dieser Taktik gehört auch der scharfe Tonfall in der heutigen Stellungnahme der UBS. Die Grundlagen für jegliche Bußenberechnungen seien, Zitat, völlig konstruiert und spekulativ, schreibt darin die UBS. Sie werde sich weiterhin mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln zur Wehr setzen. Offenbar sucht die Schweizer Grossbank diesmal nicht den möglichst raschen Rechtsvergleich mit der ausländischen Justiz. Sie wählt damit eine härtere Gangart als damals, vor rund 5 Jahren, im Konflikt mit den amerikanischen Behörden. Das heißt aber auch, dass sich die UBS nun in Frankreich auf eine lange rechtliche Auseinandersetzung einstellen muss, mit ungewissem Ausgang und möglicherweise auch hohen Kosten. Mit Blick auf die Milliardenkaution und den veränderten Tonfall meint Rechtsprofessor Walter Kählin.
Es ist selbstbewusst. Ich denke, dafür gibt es aber auch gute Gründe. Die Kaution ist ja derart hoch und solche Verfahren können im Extremfall jahrelang dauern. Dass nicht ausgeschlossen ist, dass die UBS hier auch wirtschaftlichen Schaden erleidet.
Es geht also um viel Geld, Geld, das die UBS nicht locker machen will, nur um rasch die Affäre in Frankreich zu beenden.
Das waren Informationen von Jan Baumann und so geht's weiter bei uns. Junckers Mannschaft unter Beschuss. Warum seine designierten EU-Kommissare gerade reihenweise durchfallen beim EU-Parlament? 20 Jahre und kein bisschen leise. Tele Zürich.
Wir hatten schon das Gefühl, da ist etwas entstanden, was auch in Zukunft die Medienlandschaft beleben wird. Das ist keine Eintagsfliege.
Und Verbrechen verhindern Verbrechen.
The best predictor of future crime is past crime.
Eine positive Seite der großen Datensammelwut in unserer Big Data-Serie. Es ist wieder Jagdsaison. Gejagt wird aber nicht nur im Gebirge und in den Wäldern, gejagt wird derzeit auch in Brüssel. Dort jagt das Europaparlament die Kandidaten für die EU-Kommission, also für die EU-Regierung. Den Briten Jonathan Hill haben die EU-Parlamentarier bereits angeschossen bzw. zu einer zweiten Anhörung verdonnert, weil Hill schlicht zu wenig gewusst habe. Heftiger Gegenwind weht auch dem designierten EU-Kommissar für Energie entgegen, Miguel Arias Cañete, und nun hat es auch noch den designierten Wirtschaftsminister erwischt, Pierre Moscovici. Er bleibe zwar im Rennen, doch auch er müsse nachsitzen, heißt es in Brüssel. Und nach Brüssel schalten wir und fragen unseren Korrespondenten Oliver Washington, was ist eigentlich los bei Ihnen?
Ja, wir haben ein Parlament, das die Aufgabe sehr ernst nimmt, die designierten Kommissare auf Herz und Nieren zu prüfen, das nun aber aufpassen muss, dass das Ganze nicht aus dem Ruder läuft.
Wie meinen Sie das?
Das Parlament muss aufpassen, dass es sich nicht paralysiert und am Ende vor einem Scherbenhaufen steht. Die Ausschüsse des Parlaments überprüfen die Kandidaten ja aufgrund verschiedener Kriterien. Da ist die persönliche Integrität, da ist die Glaubwürdigkeit, die Unabhängigkeit, das Bekenntnis zu Europa und natürlich auch die fachliche Kompetenz. Und wie Sie gesagt haben, steht der Brite Hill in der Kritik, weil er inhaltlich keinen überzeugenden Auftritt hatte, und der Spanier Cañete steht in der Kritik, weil Zweifel an seiner Unabhängigkeit da sind. Er soll ja neuer Kommissar für Energie und Klima werden. Nur ist seine Familie eben im Erdöl-Business tätig und das wirft natürlich Fragen auf.
Und was ist denn das Problem mit dem jüngsten Problemkind, mit Moscovici?
Da gibt es zum einen inhaltliche Gründe. Er sei als früher französischer Finanzminister, als Vertreter eines Landes, also mit großen Schulden, unglaubwürdig, wenn er die Mitgliedsländer nun zur Budgetdisziplin zwingen müsse. Wobei, viel wichtiger scheint mir, hier in Brüssel heißt es, wenn am Schluss ein bürgerlicher oder konservativer Kandidat über die Klinge springen müsste, also Hill zum Beispiel oder auch Cañete, dann muss es eben auch einen Linken treffen, und das wäre dann eben der linke Moscovici. Und insofern ist eben dieses Statement gegenüber Moscovici auch eine Retourkutsche, um das Machtgleichgewicht gleichsam zwischen den Blöcken, um das Machtgleichgewicht, um das Drohgleichgewicht gleichsam zwischen den Blöcken wiederherzustellen. Und da stehen wir nun nur, wenn am Schluss tatsächlich der eine oder der andere ausgewechselt werden müsste, wäre das eben schon eine herbe Schlappe für den Präsidenten Juncker.
Da läuft also ein Machtpoker in Brüssel. Gibt es denn einen Ausweg aus dieser doch etwas blockierten Situation?
Der Brite Hill muss ja nochmals antraben, und ich habe gehört, dass man ihm diesen zweiten Auftritt vor dem Ausschuss etwas erleichtern möchte, indem er die Fragen, die ihm dann gestellt werden, bereits vorgängig schriftlich zukommen lässt. Und das Ziel ist eben, dass er sich besser vorbereiten und so auch rehabilitieren kann. Und dass eben das Ganze dann so auch etwas Luft aus der angespannten Situation rausgenommen wird.
Oliver Washington, was sagt das, was in Brüssel derzeit passiert, eigentlich über den Chef der EU-Kommission, Jean-Claude Juncker? Das ist ja seine Truppe, die da regelrecht zerpflückt wird von den Abgeordneten.
Es besagt zum einen, dass Juncker mit seinen Kandidaten ein hohes Risiko eingegangen ist, das sehen wir nun. Und es besagt zum anderen, wie ich gesagt habe, sollte eben tatsächlich gezwungen werden, den einen oder anderen auszuwechseln oder auch die Dossiers vielleicht neu zu verteilen, dass eben eine schlappe, eine herbe Niederlage einstecken müsste. Nur ist das eben eigentlich nicht im Interesse des Parlaments, denn Juncker wurde ja Präsident dank dem Parlament. Das Parlament hat ihn gegen die Regierungschefs durchgedrückt, und deshalb kann das Parlament eigentlich kein Interesse daran haben, den eigenen Präsidenten, also den neuen Präsidenten der Kommission, auch gleich wieder zu schwächen.
Also viel Lärm um nichts. Letztlich bleibt alles beim alten. Junkers Mann kommen alle durch.
Das ist natürlich schwierig zu sagen, weil solche Prozesse auch eine Eigendynamik entwickeln können. Aber ich gehe davon aus, dass hinter den Kulissen das Bestreben und eben der Druck sehr groß ist, am Schluss zu einer einvernehmlichen Lösung zu kommen, welche für Juncker und die Parteien akzeptabel ist. Und das würde eben bedeuten, dass möglichst wenig geändert würde, weil man eben sonst sogleich in Teufelsküche geraten würde.
Live aus Brüssel, Oliver Washington, vielen Dank. Nein zum Kredit für die Expo in Mailand, haben die Tessiner Stimmberechtigten am Wochenende gesagt. Für diesen Fall war eigentlich vorgesorgt, Spenden- und Lotteriefondsgelder sollten eingesetzt werden bei einem Nein, so stand es im Abstimmungsbüchlein. Jetzt kommt es aber wieder anders. Ein besonderes Stück Tessiner Politkultur, meint Alexander Grass.
Die Schweiz war das erste Land, das 2010 seine Teilnahme an der Weltausstellung in Mailand bestätigt hat. Ausgerechnet der Kanton Tessin, der sich an Festreden gern als Brückenbauer verkauft zwischen Nord und Süd, will jetzt an der Expo Essig statt Festwein auftischen. Das Tessiner Parlament war das letzte in der Schweiz, das über seinen 3,5 Millionen Franken Expo-Kredit zu beschließen hatte. Die Lega dei Ticinesi ergriff das Referendum bei der Volksabstimmung. Nur 215 Tage vor Expo-Eröffnung hatten sich mehrere Projekte schon selbst erledigt. Weil die Kantonsregierung bereits Verträge abgeschlossen hatte, sicherte sie sich ab mit einem Plan B, mit 1,5 Millionen Franken aus Privatspenden und Lotteriefonds. Am letzten Sonntag haben die Stimmbürger mit 55% Nein-Stimmenanteil ihr Zeichen gesetzt, gegen Mafia und Korruption an der Expo, gegen das Tessiner Establishment. Seither herrschte bei Lega, SVP und Grünen Schadenfreude. Die anderen Parteien blieben auf Tauchstation. Gestern hat die Regierung aus ihrem Plan B einen Plan C gemacht. Die Tessiner Präsenz wird ausschließlich durch Privatspenden finanziert. Das öffentliche Geld aus dem Lotteriefonds soll nun doch nicht angetastet werden. Folgerichtig wäre, dass der Tessiner Staatsratspräsident an der Eröffnungsparty auf Hemdkragen, Krawatte und Dächlikappe die Logos seiner Sponsoren tragen muss.
Rendezvous 12:15. Blenden wir zurück. 1994. Die Schweiz nimmt die Alpeninitiative an. Im Bahnhof Zürich-Affoltern explodieren 5 Benzinwaggons. Und in den Schweizer Charts sind Zürich-West top mit «Ich schenke dir mein Herz». 1994, das war aber auch der Beginn eines neuen Fernsehzeitalters in der Schweiz. Die Geburt der Privatsender. Der größte von ihnen ging genau heute vor 20 Jahren auf Sendung Tele Zürich. Medienredaktor Raphael von Matt blickt zurück.
Montag, 3. Oktober, das ist zum allerersten Mal Tele Zürich. Guten Abend miteinander.
So klang der Senderbeginn von Tele Zürich. Die Aufregung zuvor sei groß gewesen, sagt Roger Schawinski, Gründer und ehemaliger Besitzer.
Ja, das war auf Messerschneide. Die Technik war bis kurz vor Schluss eigentlich nicht richtig funktionsfähig. Auch die Testsendungen waren pannenbehaftet und wir wussten, dass die ganze Medienlandschaft auf uns blickt. Aber es hat funktioniert.
Tele Zürich setzte von Anfang an auf die Nähe zum Publikum. Die Moderatorinnen und Journalisten sprechen Schweizerdeutsch, die Themen betreffen meist die Region. Und Tele Zürich animiert die Zuschauerinnen und Zuschauer, ihre Meinungen kundzutun. Sie dürfen in Gesprächssendungen anrufen und in Beiträgen kommen oft Passanten zu Wort. Laut Publizistikprofessor Heinz Bonfadelli von der Universität Zürich ein wichtiger Unterschied zum nationalen SRG-Fernsehen.
Nur schon überhaupt selbst aktiv etwas sagen zu dürfen vor einer Kamera, das war absolut eine Novität natürlich. Das war vorher nur Politikern und Experten vorbehalten.
Der zweite große Unterschied bestand in der Machart. Fürs Schweizer Fernsehen sind meist kleine Equipen unterwegs. Ein Journalist, ein Kameramann und ein Tontechniker. Tele Zürich setzt aus Kostengründen auf sogenannte VJs, also Videojournalisten. Eine Person statt drei, würde da nicht die Qualität darunter leiden? Die Skepsis war groß und sicher teilweise berechtigt. Doch Markus Gili, der Chefredaktor von Tele Zürich, sieht es anders.
Die Beiträge sind besser geworden. Wenn eine Person alles unter Kontrolle und im Griff hat, dann denkt diese Journalistin oder dieser Journalist auch sehr wahrscheinlich weiter, als wenn er sich nur jetzt auf den Text konzentriert.
Die Qualitätsdiskussion, sie hat den Sender in den letzten 20 Jahren begleitet. Medienwissenschaftler kritisieren immer wieder, die Journalisten der Privatsender seien zu wenig gut ausgebildet, die Themen zu seicht. Positiv erwähnt Heinz Bonfadelli dagegen den direkten und lockeren Stil der Privatsender. Dieser Stil habe auch das nationale Fernsehen beeinflusst. Doch an Tele Zürich bemängelt Bonfadelli.
Dass diese Lockerheit und Spontaneität im Zugriff hin und wieder dann vielleicht auch verdeckt, dass man im Hintergrund wenig Zeit für eine tiefergehende Recherche gehabt hat.
Aber auch hier wehrt sich Chefredaktor Gili.
Wir liefern so viel Servicepublik. Die Regionalsender spielen eine ganz zentrale Rolle, auch für das politische Verständnis der Leute. Wir schaffen es ja auch, komplexe politische Themen herunterzubrechen, um für die Leute verständlich darzustellen.
Viel Geld verdienen lässt sich mit Lokalfernsehen nicht. Aber die Rechnung gehe auf, sagt Gili. Seine Bilanz nach 20 Jahren ist positiv. Gar stolz ist Roger Schawinski auf seinen ehemaligen Sender.
Wir hatten schon das Gefühl, da ist etwas entstanden, was auch in Zukunft die Medienlandschaft beleben wird. Das ist keine Eintagsfliege.
Wann ist die nächste Schießerei? Wo der nächste Banküberfall? Dank Big Data gibt es sehr wahrscheinliche Antworten auf diese Fragen. Mit Hilfe der jahrelangen Kriminalitätsstatistiken einer Stadt haben Forscher nämlich Algorithmen entwickelt, die voraussagen, welches Verbrechen zu einem gegebenen Zeitpunkt wahrscheinlich ist. Die kalifornische Stadt Santa Cruz ist eine der ersten, bei denen Big Data mitfährt, wenn die Polizei patrouilliert. Priscilla Imboden war mit auf Streife.
Polizeioffizier Brent Northrop geht mit einem Computer auf Streife, rechts von ihm auf dem Armaturenbrett installiert. Er tippt immer wieder etwas ein. Außerdem hält er ein Blatt in der Hand mit 5 Adressen drauf. Die hat ihm das Computerprogramm Predpol angegeben.
That is a company, it's called CVS Pharmacy. We go there all the time, people shoplift out of that place all the time.
Zum Beispiel hier, das ist eine Filiale der Drogeriekette CVS. Dort gibt es oft Diebstähle. Zudem liegt ein Flussufer in der Nähe. Dorthin rennen die Räuber jeweils, um sich zu verstecken. Der Polizist fährt auf den Parkplatz vor. Ein junges Paar steht dort.
How you guys doing? Are you waiting for someone?
Wie geht es euch? Sagt Northrop. Wartet ihr auf jemanden?
Okay, you guys are right in front of the storage, no loitering, right?
Er erinnert sie daran, dass man hier nicht rumhängen darf. Der Polizist setzt sogenanntes Predictive Policing ein, voraussagende Überwachung. Vizepolizeidirektor Steve Clark führt das Computerprogramm auf dem Polizeiposten vor. Es prophezeit Autodiebstahl, Einbrüche, Überfälle, Schießereien und Gangaktivitäten. Clark hat eine Karte der Stadt auf die Wand projiziert. 5 Quadrate erscheinen auf der Karte. Dort ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass etwas geschieht.
You know, most officers, they have pretty good memories, but they're not going to be able to tell you a 7-year pattern of crime on a specific date.
Die meisten Polizisten haben ein gutes Gedächtnis. Sie können aber nicht Muster aus Daten aus 7 Jahren erkennen und sich daran erinnern, was an einem bestimmten Tag an einem bestimmten Ort geschah. Da helfen uns Big Data und der Computer. Die kalifornische Küstenstadt Santa Cruz zählt 60.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Im Sommer und an schönen Wochenenden wächst die Bevölkerung der beliebten Surfdestination auf das Doppelte. Eine große Herausforderung, sagt der Vizepolizeichef. Dank Big Data könne er die Polizeiressourcen effizienter einsetzen. Seit der Einführung der Software ist die Kriminalität in Santa Cruz um 16% gesunken. Eine Autostunde weg an der University of Santa Clara sitzt der Mathematiker George Moeller in seinem Büro. Er hat das Programm entwickelt. Moeller ist Mitbegründer der Firma Predpol, deren Software auch in Los Angeles, Seattle, Atlanta, Montevideo und in England benutzt wird. Es arbeitet mit Kriminalitätsstatistiken aus bis zu 10 Jahren, erklärt Moeller.
The best predictor of future crime is past crime.
Die beste Voraussage für Kriminalität der Zukunft ist vergangene Kriminalität. Die Kunst ist nun, wie gewichtet man, was vor 5 Jahren geschehen ist im Vergleich zu dem, was gestern geschah. Predpol berücksichtigt dabei auch weitere Statistiken zum urbanen Umfeld, Zonenpläne der Stadt zum Beispiel. Je umfangreicher die Datenmenge, desto genauere Prognosen können erstellt werden. Seltene Delikte wie Schießereien an Schulen kann Predictive Policing nicht vorhersagen. Predpol versucht zu prognostizieren, wo etwas Kriminelles geschehen wird. Es werden aber auch Computerprogramme entwickelt, die mithilfe von Big Data die Wahrscheinlichkeit vorhersagen, wer eine Straftat begehen wird, wann also ein Individuum straffällig wird. Zurück auf den Polizeiposten in Santa Cruz geht die Frage an Vizechef Steve Clark. Ist es möglich, dass eines Tages Menschen vor der Tat festgenommen werden könnten?
God, I hope we never get there. I mean, if I got arrested for the things that I thought, I might still be in prison.
But ich hoffe, es kommt nie so weit. Wenn ich für Sachen, die ich gedacht habe, hätte verhaftet werden können, wäre ich schon lange im Gefängnis. Die Macht von Big Data könne zwiespältig sein, räumt der Vizepolizeidirektor von Santa Cruz ein.
We're going to have to figure this out. And society is going to have to figure this out. What's acceptable? What are we willing to sacrifice in the name of safety?
Wir müssen uns genau überlegen, als Polizei, aber auch als Gesellschaft, was sind wir bereit zu opfern im Namen der Sicherheit? Ich maße mir nicht an, die Antwort zu haben auf diese Frage. Brent Northrop biegt derweil zum Flussufer ab und fährt auf einem Feldweg der Böschung entlang. Eine Gruppe älterer Männer sitzt im Gras.
How are you?
Hallo, wie geht's? Sagt der Polizist.
Okay.
Wir gehen, sagt einer. Sie ziehen von dannen.
And maybe that just stopped a crime from happening, just by cruising through. just because we're looking at an area that has a predicted policing.
Vielleicht hat meine Präsenz hier eine Straftat verhindert, meint Northrop zufrieden und wendet sich wieder dem Bordcomputer zu.
Und nächste Woche geht's weiter mit unserer Big Data-Serie. Wir erfahren unter anderem, wie sich der Bund gläserner machen und viele seiner Daten preisgeben will und warum das allein noch nicht viel bringt. Und vor eins noch das da. Im Juni kamen aus Bulgarien dramatische Nachrichten. Eine der größten Banken des Landes wurde von ihren Kunden gestürmt und musste schließen. Offenbar brach die Bank zusammen, weil sich zwei Oligarchen mit politischen Ambitionen in einen brutalen Machtkampf verstrickt hatten. Die Opfer waren und sind die Bankkunden. Seither ist nichts geschehen, die Zeit ist zu heikel, denn Bulgarien wählt am Sonntag ein neues Parlament. Auslandredaktor Christoph Wüttrich ist dieser Geschichte in Sofia nachgegangen.
Von Berlusconi über Hollywood-Stars bis zum Papst, Veshti Rashidov, hat sie alle getroffen. Der berühmte bulgarische Bildhauer sitzt in einer Bar, die auch Galerie ist, raucht eine Zigarre und zeigt Erinnerungsfotos, hinten im Katalog seine Kunstwerke. Rashidov ist nicht irgendein Opfer der korporativen Handelsbank KTB. Er war in der vorletzten Regierung Kulturminister und engagiert sich jetzt als Sprachrohr der Geschädigten. Die Bank hat mehr Zins geboten als die anderen, aber die Nationalbank hat nie Einwände gehabt, sagt Rashidov. Zudem habe der Staat viel Geld bei der Bank angelegt, da könne man doch annehmen, dass das eine sichere Sache sei. Offensichtlich habe die Bankenaufsicht versagt und jetzt blieben Nationalbank und Politik völlig untätig. Er fühle sich erniedrigt und vom Staat verraten, klagt der Bildhauer. Im Büro des Politologen Krasen Stantschew tönt es anders. Bei einem Zins von 8% und mehr hätte man misstrauisch werden müssen. Die Bank habe nach dem Prinzip einer Finanzpyramide gearbeitet. Sie habe immer mehr neue Gelder angeworben und die Zinsen dann direkt aus den neuen Geldern bezahlt und nicht wie üblich aus der Rendite der Einlagen.
The pyramid contract is financed through the enlargement of the investment community.
In diesem Fall wurden immer mehr Gelder des Staats hereingeholt, sagt Stantschew. Mit ihren engen Kontakten in die Politik habe die Bankführung, die Ministerien und Staatsbetriebe richtiggehend dazu gedrängt, Kunden zu werden. So sei die KTB in wenigen Jahren zu einer der größten Banken Bulgariens geworden. An der Wirtschaftshochschule in Sofia lehrt Stojan Alexandrov Finanzwissenschaften. Wie der Bildhauer Rashidov hat auch er einen Teil seines Vermögens der KTB anvertraut. Er beruft sich auf die Zahlen, die die Nationalbank abgesegnet hat. Danach könne man nicht von einer Pyramide sprechen. Aber die KTB hat gegen die Regeln verstoßen, indem sie Kredite vor allem an Firmen vergab, die mit den Eigentümern der Bank eng verbunden sind, sagt Alexandrov. Das heißt, Firmen, die denselben Leuten gehören wie die Bank, nahmen von der Bank Kredite auf und kaufen damit immer mehr andere Unternehmen. Insgesamt gehe es um etwa 10% der bulgarischen Wirtschaft, sagt Alexandrov. Und in diesem Firmengeflecht rund um die KTB brach in den vergangenen Monaten ein Streit aus, der immer verrücktere Formen annahm und die Bank schlussendlich zum Einsturz brachte. Hauptfiguren des Dramas sind zwei der umstrittensten Oligarchen Bulgariens. Der Mehrheitsaktionär der KTB, Zvetan Vasilev, der anfing, politische Ambitionen zu entwickeln, und der Medienmogul Delian Pevski, der bereits in der Politik sitzt. Pevski hat einfach mit verschiedenen Mitteln Vasilevs Bank gezielt geschädigt, sagt Alexandrov. In seinen Medien habe Pevski Informationen über Unregelmäßigkeiten bei der KTB verbreitet und dann habe er große Summen von der Bank abgezogen. Schließlich behauptete Pevski, Vasilev habe ihm mit Mord gedroht. Und Pevski behauptete dasselbe von Vasilev. Dieses explosive Gemisch führte zum Run auf die KTB. Und die Nationalbank ließ die Bank im Juni schließen und unter Aufsicht stellen. Seither schweigen Bankenaufsicht und Nationalbank. Sie informieren nicht über die tatsächliche Lage der Bank und sie sagen nicht, wie teuer eine allfällige Rettung wäre. Niemand weiß, ob Bulgarien sich das leisten könnte und was genau wirtschaftlich für das Land auf dem Spiel steht. Bildhauer Rashidov ist überzeugt, die Bank muss gerettet und der Fall juristisch aufgeklärt werden, denn es gehe um Grundsätzliches. Bulgarien hat jetzt eine Chance, den Staat von den Oligarchen zurückzugewinnen, sagt Rashidov. Er hat aber Zweifel, dass die Schuldigen für das Debakel zur Rechenschaft gezogen werden. Bevsky soll bei der Staatsanwaltschaft viel Einfluss haben, heißt es, und Vasilev hat sich nach Serbien abgesetzt. Wir wissen alle, dass die Anwesenheit Vasilevs in Bulgarien nicht erwünscht ist. Wenn er auspackt, bricht hier die politische Klasse zusammen, sagt Rashidov. Die neue Regierung, die am kommenden Wochenende gewählt wird, steht vor einer sehr heiklen Aufgabe.
Rendezvous gleich im 1. und 4. Trotz Waffenruhe geschossen wird täglich in der Ostukraine und getötet. Gestern starb ein 38-jähriger Schweizer IKRK-Mitarbeiter durch eine Granate. Was der Schweizer Botschaft in Kiew dazu sagt, hören wir nach den Mittagsschlagzeilen. Bitte Pascal Schmitz.
Der UBS droht in Frankreich eine Buße in Milliardenhöhe. Kommt es zu einer Verurteilung wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung, muss die Großbank möglicherweise mehr als 6 Milliarden Franken zahlen. Männer bekommen auch in Zukunft keinen bezahlten Vaterschaftsurlaub. Dies hat das Bundesgericht entschieden und die Beschwerde eines Vaters abgewiesen. Die Türkei will verhindern, dass die nordsyrische Grenzstadt Ain al-Arab an die Terrorgruppe Islamischer Staat fällt. Sein Land werde alles unternehmen, sagte der türkische Ministerpräsident Davutoğlu.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.